Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Ja, und mit mir.
Mit dem Daumen, hallo.
Ja, mit dem Daumen, hallo. Oh, hört man den Namen? Wow, danke. Das ist schon faszinierend, ja, wie sich das Ganze hier entwickelt.
Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo jemand irgendwie ein Video von sich aufgenommen hat und wirklich so 2 Sekunden fast gebraucht hat, um anzufangen zu reden. Das muss ich dir lassen, das hast du raus. Drückst die Taste, bist direkt im Einsatz. Direkt professionell am Zug.
Ja, ne? Direkt
Hammer.
Bam.
Direkt Boom. Drehst genau. Mal Hallo.
Geboren, um zu reden. Ja. Der geborene Redner. Ja, vielen lieben Dank für das Kompliment. Damit hast du mich schon mal richtig gefunden. Ja. Wir haben heute ein Thema, und zwar diesmal oder heute geht es mal wieder um das Thema Selbstverteidigungsszene, weil aus diesem kleinen Staat namens Absurdistan, ja, hat sich
die Landessprache da,
ja, hat sich
Gequatsche.
Hat dieses Ausmaß an der Steigerung der Superlative gibt es ganz neue Entwicklungen.
Ah, das sind die einzigsten, oder wie?
Ja, ja.
Okay.
Also, es ist der Wahnsinn. Also, das Schlimme ist, ich möchte jetzt vorab, ja, die Person, über die wir heute reden, wir werden auch nicht den Namen nennen, ja, weil ich die Person an sich mag. Nur, wir sind irgendwie so an einem Punkt angekommen, wo wir einfach mal drüber reden müssen. Und zwar, es gibt da einen Menschen, der auf internationaler Ebene tätig ist, ja, genau, so, ja, jetzt habe ich es.
Das war ein Satz.
Danke. Ja. Und der bringt jetzt auch ein Buch raus und schreibt halt auf dem Buchrücken über sich selber, er sei ein Soziopath. So, und da dachte ich am Sonntag, während ich 14 Kilometer mit meinem großen, vierbeinigen, haarigen Tierchen durch die Gegend wanderte, dachte ich so, alter Schwede, da muss ich mir echt mal Gedanken drüber machen, woher das eigentlich kommt. Weil letztendlich, ja, ich möchte mich jetzt auch nicht komplett auf ihn jetzt hier erstmal stürzen, ne, um Gottes Willen, weil dieses Steigern, ich bin der Super das, ich bin der Super das, das ist ja schon in den letzten Jahrzehnten, hat das ja so eine gewisse Entwicklung hat da stattgefunden, die ich dann auch wahrgenommen habe, so spätestens ab Anfang der 90er. Und wenn man dann natürlich noch mit so Leuten gesprochen hat, wie jetzt auch unserem lieben Olaf, ne, der ja auch schon mal hier am Start war und der dann auch erzählt hat, wie es dann in den 60ern, 70ern abging, mit ehrlichem Sport wie Judo, aber dann auch, wo irgendwelche Typen sich irgendwelche Kung-Fu-Stile haben, ausgedacht haben, weil sie dreimal die Schlange im Schatten des Adlers gesehen haben und meinten, sie müssten dann ihren eigenen Stil verkaufen. Also das Ganze, ich sag mal so, der Staat Absurdistan wurde irgendwie im Jahre 1960 rumgegründet, würde ich sagen. Vielleicht auch Ende der 60er, aber spätestens in den 70ern ist dieser Staat Absurdistan entstanden.
Und der Unabhängigkeit gefeiert.
Auf jeden Fall. Da ist er aus seiner Unterdrückung, weil vorher war er reguliert. Da gab es wahrscheinlich Menschen, die das Ganze irgendwie kontrolliert und reguliert haben. Dann ist er unabhängig geworden und dann lief alles schief. Ja, egal. Auf jeden Fall, wir müssen einfach mal drüber reden, denn letztendlich muss man sich mal die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich die zentrale Rolle bei diesen ganzen interessanten Geschichten und was bedeutet das eigentlich für die Szene? Ja, natürlich, die entscheidende Rolle ist natürlich oftmals auch, dass man seine Endkunden entsprechend beeindrucken möchte. Ja, wenn man jetzt so ein internationaler Ausbilder ist, dann möchte man natürlich gerne seine Multiplikatoren entsprechend bedienen, die zu einem kommen, um da Ausbildung etc. zu machen. Die Multiplikatoren, die müssen natürlich auch wieder gucken, dass sie ein Teil des Staates Absurdistan sind, wo sie auch wieder ein bisschen übertreiben können, damit dann halt das gemeine Volk ihnen dann auch wieder folgt. Ne? Also eigentlich, ja, das ist eigentlich schon fast wieder Mittelalter angesagt. Ne? So, und ich habe mir dann einfach mal Gedanken gemacht, bevor wir dann gleich auf den vermeintlichen Soziopathen eingehen, wo ich, obwohl ich kein Psychiater bin, aber der festen Meinung bin, dieser Mensch ist kein Soziopath. Ich glaube, der hat das irgendwie falsch für sich definiert oder es ist, naja, können wir nachher nochmal drauf eingehen, vor allem auf das Thema, was wir mal gesagt haben, wenn man in so Berufen arbeitet wie Türsteher und Polizei und guckt jeden Tag in die Dunkelheit, dass man nicht irgendwann die Dunkelheit in einen selber hineinschaltet. Ich glaube, es geht eher von seiner Argumentation her in die Richtung und um das irgendwie zusammenzufassen, hat er verweintlicherweise den Begriff Soziopath gewählt. Aber okay, fangen wir erstmal vorne an. Ich habe auch einen geilen Blog geschrieben. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn so veröffentliche. veröffentlichen soll in dem Sinne. Aber es sind echt DIN A4 Seiten, Schriftgröße, ich glaube es ist 12 oder 13 und er ist richtig, richtig geil geworden. Ich glaube, mal gucken, ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr den haben wollt, dann werde ich den irgendwo veröffentlichen. Ne? Also, es geht im Grunde alles letztendlich damit los, so 70er, 80er bis spät auch in die 90er, aber vor allem in den 70ern, 80ern ging es halt los, dass halt dieser ganze Martial Arts Kram und Kampfkunstkram auch immer so in die breitere Masse reinkam und dann war es natürlich etwas Besonderes, einen Schwarzkopf kurz zu besitzen. Ja, ob es jetzt der erste oder der fünfte war, zumindest am Anfang, hat natürlich nicht so viele schon den fünften, da musste man ja was für tun noch in der damaligen Zeit zumindest. Und da war es natürlich irgendwas Besonderes. Ja, so ein Schwarzgurt, also ich glaube, so ein Schwarzgurt in den 60ern war auf jeden Fall noch was wert. Ja, das war, da musste man Leistung zeigen, da musste man was für tun. Da gab es auch nicht so einen Quatsch wie Kinderschwarzgurte. Ja, ich kriege ja immer das grelle Kotzen, wenn ich irgendwelche 11-, 12-Jährigen mit einem Schwarzgurt rumlaufen lasse, auch wenn es der Jugendschwarzgurt ist, wo ich einfach nur denke, ey, sorry, so ein Schwarzgurt steht für altersbedingte Reife, ja, es steht für
technische Meisterung,
charakterliche Reifung, ja, so natürlich, also für mich ist so ein Schwarzgurt halt, ja, der erste Schritt, ein Meister auch zu sein, ja, weil der Schwarzgurt ist ja erstmal schon mal ein Meister. Natürlich gibt es dann verschiedene Abstufungen, bis man dann Level 10 erreicht hat, hat schon fast was von Scientology, obwohl ich glaube, da gibt es 12, ja. Aber letztendlich ist man ja schon ein Teilmeister, ja. So, und es ist eigentlich schon was Besonderes. Und irgendwie, naja, aber selbst da, damals ging es ja dann schon los, dann in den 70ern, so auch was der Olaf da uns erzählt hat, wo dann irgendwelche Leute irgendwelche crazy eigenen abgewandelten Kung-Fu-Stile dann auf einmal gemacht haben, wo die auf einmal alles keinen Kopf und keinen Fuß hatte und vor allem absolut nicht authentisch war, ja. Und dann wurde dann irgendwie auch mit übertriebener Härte die fehlende Kompetenz irgendwie ausgeglichen. Und dann, aber hier, guck mal hier, ich bin der Schwarzgurt und boah, ich bin hier der Geilste, ne, und ja, und alle hatten natürlich Ehrfurcht. Boah, der hat einen schwarzen Gürtel. Ja, ich glaube, damals, was so ein bisschen für einige ein Schlag ins Gesicht war, war ein Karate Kid als Karate Kid 1, als Daniel-san Meister Miyagi fragte, welchen Grad oder welchen Gürtel er denn hat. Und er meinte, ein Gürtel ist irrelevant. Ein Gürtel ist nur dazu da, um eine Hose hochzuhalten. Das war natürlich sehr philosophisch, aber ich glaube, dass sich wahrscheinlich der Drehbuchautor von Karate Kid wahrscheinlich was dabei gedacht hat, weil dieses mit dem Schwarzgurten dann in den 80ern dann auch so langsam anfing, auch so, wie hatte ich das so schön in meinem Blogartikel genannt, so eine Art Ranginflation hat das ja eingenommen, ne? Und irgendwann reichte es ja auch nicht mehr, nur den ersten oder zweiten dann zu haben. Spätestens in den 90ern, ich habe das noch damals mitbekommen, Mitte der 90er beim Goshin Jitsu, das waren ja dann auch so Abspaltungen vom Jujutsu-Verband. Die haben dann so ihr eigenes Jiu-Jitsu gemacht, weil sie irgendwie mit der Prüfungsordnung und oder mit den Menschen dann im Jiu-Jitsu-Verband nicht klar kamen, warum auch immer, komplett jetzt offen. Dann haben die so angefangen, ihre eigenen Jiu-Jitsu-Verbände zu machen. Ja, und dann auf einmal hatten dann die Leute irgendwie auch ihren 8., 9., 10. Dan. Ja, wo dann einfach denkst, Alter, was ist denn das jetzt für eine Dan-Inflation? So, und vor allem, was ja ganz wichtig ist, ihr Lieben da draußen, in vielen Systemen macht man oftmals noch bis zum 6., bis zum 5. Dan eine Prüfung und oftmals alles darüber hinaus braucht man es nur abzusetzen. Ja, und dann kriegt man es einfach ehrenhalber. Und wenn man dann auch noch, das habe ich in den 90ern ja auch mitbekommen, wenn man dann schon mal den Großverband gewechselt hat, dann hat man einfach, wenn man dann in den Verband XY gekommen ist, dann hat man schon mal direkt einen Dan mehr bekommen. Ja, dann ist man direkt mal vom 8. auf den 9. hoch. Und man konnte ja auch immer zu seinen Mitgliedern sagen, ja, guck mal, ich habe den verliehen bekommen. Ne? Wobei da, zumindest in meiner Sphäre, ich habe nie einen Dan bekommen, aber dass da in der, was ich ja so mitbekommen habe, ist, dass dann schon noch so ein bisschen auf das Alter geachtet wurde. Ja, also da muss es schon ein bisschen grau im Gesicht oder an den Haaren sein, bevor du dann da nachher wirklich den 5. oder 6. Dan bekommen hast. Aber nichtsdestotrotz, es fand irgendwie schon so statt. Und in Amerika, ne, ich weiß nicht, was halt manchmal total geil ist. Ich meine, du bist nicht auf Boomerburg, also auf Facebook, Jan, aber manchmal werden da so Werbeanzeigen gezeigt von so Karate und oder so Budo-Schulen aus Amerika aus den 70ern und 80ern, wo so Typen Werbung machen mit dem 30. Dan. Sie hatten den 30. Dan in dem und dem Karate-Stil und den 25. Dan. Und manchmal gibt es auch so Typen, die haben in 10 verschiedenen Richtungen, haben die zusammen über 200 Dans.
So. Meine Theorie zu dem Thema und auch zu diesem, warum sich das, wie wir gleich weiter im Verlauf des Podcasts feststellen werden, warum sich die Bewerbung dieser Leute immer weiter irgendwie hoch eskaliert, ist so ein bisschen wie, sagen wir mal, du bist irgendwie DC Studios und du musst einen Superman-Film drehen. So, und dann musst du irgendwie einen würdigen Bösewicht finden für jemanden, der irgendwie eigentlich alles kann und der irgendwie gefühlt eigentlich jede Superkraft hat. Und dann stellt sich der Hände und merkst so, ah, fuck, wie machen wir das denn jetzt, ne? So, was setzt du dem denn jetzt irgendwie gegenüber? Und da ist halt das Thema da auch, ne? Wenn du halt jemanden hast, der dann ernsthaft sich mit viel Mühe dann noch irgendwas erarbeitet hat und du dann aber sagst, ja, keine Ahnung, ich muss da jetzt einfach nochmal 5 draufsetzen, damit ich hier irgendwie werbefähig bin, auch wenn ich das eventuell gar nicht irgendwie leisten kann, ja, dann musst du halt nochmal 5 draufsetzen. Und ich glaube, so kommst du dann zu so Quatsch wie einem 30. Dan hoch.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was die Marvel-Filme haben. Ne? Man muss ja mal überdenken, in dieser krassen Filmreihe, im Grunde, das wusste ja anfangs gar keiner, dass die ja da diese ganzen Marvel-Helden losstarten, auch in Einzelfilmen, und dass dann all diese, aus diesen einzelnen Filmen nachher die ganzen Handlungsstränge nachher zusammenlaufen. Mhm. Und das große Finale war ja Endgame. Und der Teil davor, ja, da war ja dieses Ding, wo, wie hieß der, Thanos? Ja, Thanos, der Oberbösewicht, der dazu in der Lage war, einmal mit dem Finger zu schnippen und es waren irgendwie 50% aller Lebewesen im Universum tot oder zumindest weg oder was auch immer, ja. So, was soll denn dann als nächstes kommen? Dann haben sie den Typen im Endgame besiegt, Entschuldigung jetzt für die Spoiler-Geschichte, ja.
Der ist ein paar Jahre
dann
alt,
kommen
der
Film ist okay. Ja, dann kommen die alle wieder, ja. Und du denkst so, ja, was kommt jetzt als nächstes?
Du kannst halt keinen mehr draufsetzen. Und das ist das, was ich immer bei dieser ganzen Szene denke, dass wenn du anfängst, sowas inflationär zu benutzen, wie einen Gurt oder sowas, der eigentlich etwas ist, wo Leute teilweise ein Leben lang drauf hinarbeiten, nutzt sowas inflationär, dann gibt es da so viele von, dass es wieder schwer wird, sich aus der Masse irgendwie rauszusetzen. Und wenn dann nicht, wie zum Beispiel die DC-Studios, die dann halt ganz gerne sagen, oh, jetzt ist hier die große Schwäche, Kryptonit, bumm, wir haben das ganze Ding jetzt auf einmal gedrosselt, jetzt ist es wieder ein fairer Kampf. Wie willst du deine Konkurrenz drosseln? Und damit kommt dann halt so Quatsch zustande wie ein 30. Dan im Pimmeljitsu, keine Ahnung.
Ja. So, und was halt auch damals natürlich auch schon immer unglaublich gewirkt hat, ja. Und ich möchte jetzt nicht, wie heißt es nochmal, jetzt wieder auf das Thema großartig herumhacken, aber so dieses Ding, ja, ich trainiere bei einem Polizisten. Und weil ich bei einem Polizisten trainiere, hat der automatisch auch absolut Ahnung von Selbstverteidigung, ne? Um Gottes Willen, ich möchte ja jetzt gar nicht dem Polizisten absprechen, dass er keine Ahnung hat, ja, von ziviler Selbstverteidigung, aber dass das automatisch konkludent ist, dass das automatisch einen Kontext ergibt, oh, Polizist gleich super Selbstverteidigungstrainer, heißt es ja auch nicht so. Aber das hat halt auch immer sehr gut funktioniert in der Zeit, ne? Auch in den 60ern, 70ern. Da waren ja dann auch so die Polizeisportvereine, so, ja. Und dann gab es dann da Karate,
Jiu-Jitsu, Judo.
Ja, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass die keinen guten Job machen.
Hey, war super Judo-Trainer.
Ja, absolut. Aber so dieses Ding nach dem Motto, boah, guck mal, ich trainiere jetzt hier bei einem 30. Dan und der ist auch noch Polizist, ne? Ey, was ist denn? Das war so damals die Superlative, sagen wir mal so. Auch wenn dann der Polizist vielleicht auch gut war, ja, um Gottes Willen. Gut, wir wissen alle, ich meine, wenn ihr unseren Podcast länger hört, dass man diesen, dass es automatisch Polizist gleich guter Selbstverteidigungstrainer, also dass man, wenn man diese Fähigkeiten nicht herunterbrechen kann in den zivilen Kontext, ja, weil die halt ein ganz anderes Mindset haben. Ich meine, die fahren dahin, wo ein Problem ist. Das solltet ihr als liebe Zivilisten bitte nicht machen, irgendwo hingehen, wo es Probleme gibt, weil das wären Sachen Selbstschutz und vor allem so im Gefahrenmanagement einfach nur, ich sag mal, dumm, ja. So, aber wenn du natürlich dafür bezahlt wirst, irgendwo hinzufahren, und ich bin jeder Polizistin und jedem Polizisten dankbar, der seinen Job macht, ja, um Gottes Willen, dann ist das natürlich ein ganz anderes Mindset. So, und wie soll ich jetzt dieses Mindset bitteschön dann herunterbrechen für Lieschen Müller und Max Mustermann? Manche kriegen es hin, manche nicht. Nichtsdestotrotz war es wirklich sehr werbewirksam, ne? Und ich weiß nicht, du nicht, du bist ja, du bist 99 geboren, ne? Mhm. Genau. Und 98 habe ich angefangen mit meiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, bin dann mit dem Zug gefahren morgens. Und dann kam ich in Köln Süd an und dann waren da richtig große Werbetafeln von einem ganz bekannten Wing Chun Anbieter aus Köln, beziehungsweise aus der Region, der früher bei der EWTO war und der sich dann abgespalten hat. Für alle, die ihn noch kennen, ich glaube, die Farben waren gelb-schwarz. Naja, auf jeden Fall schrieb der, jetzt anfangen mit Selbstverteidigungstraining bei Wing Chun, didelüdeldum, ja, trainiert das Einsatz, die Einsatztechniken des SEK NRW. Weil der damals halt dann irgendwie sich beim Land NRW durch eine offizielle Ausschreibung hat nicht einkaufen können, sondern hat dann da so eine offizielle Ausschreibung gewonnen. Dann im Rahmen der Nachhaltigkeit haben die irgendwie vom Land NRW auch direkt einen 20-30 Jahresvertrag gemacht. Ich glaube 20 oder sowas, ja. Ich meine, der Zoll hat ihn mittlerweile gewippt, die JVA hat ihn gewippt, also die Justiz, ja. Und auch verschiedene andere Behörden, die, wo es um körperliche Auseinandersetzungen geht, die haben oftmals gar nichts mehr damit zu tun, außer noch das Land NRW in Bezug auf, glaube ich, die Landespolizei. Aber man sieht ja, was das letztendlich bedeutet. Ja, ich trainiere bei einem Polizisten, ich trainiere bei jemandem, der trainiert das SEK. Ja, ey, ne? Also, ja, du hast ja was sagen, Fingerchen ja, gegen hoch.
Eine Sache, die mich persönlich, also wo ich jetzt in letzter Zeit mal hier und da mehr darüber nachgedacht habe, warum das auch keine gute Werbung ist, neben der Tatsache, dass es wieder Sondersituationen gibt, ne, sowas wie Nummer eins kann sowas sein wie, ich stehe in Uniform irgendwo und die Uniform hat vielleicht nochmal so einen gewissen, ne, gewissen Sonderrespekt, weil das Ding einfach ist, ich weiß zum Beispiel, wenn ich da jetzt Scheiße baue, dann wird das auch eventuell stärker bestraft, wenn ich einen Polizisten angreife und so Geschichten, das spielt da wahrscheinlich auch noch mit rein. Oder ich stehe vor der Tür und bin super aufgepumpt, ne, all das. Das spielt alles eine Rolle. Aber was ich auch noch wichtig finde in der Betrachtung ist, dass sowohl Polizisten als auch Türsteher beispielsweise, das ist ja auch noch ein Thema, wo ja, wir ein bisschen drüber sprechen werden.
10 Jahre später.
Eigentlich nie wirklich alleine da stehen.
Ja.
So, verändert die gesamte Dynamik auf so viele Art und Weisen. Weil zum Beispiel gerade, es gibt gerade auf Instagram tatsächlich auch so ein paar wirklich interessante amerikanische Verbände, die quasi polizeiliches Ringen und Control and Restrain auch unterrichten und sowas. Ne? Und das ist dein gesamtes Geschäftsmodell. Bei ICCS ist es ja eher so eine Nische dessen, was auch gemacht wird. Und da ist es quasi alles, was die tun. Und die unterrichten viel bei
Präsidien. Du meinst dieses BJJ for Cops, ne?
Gibt es zum Beispiel. Oder ja, EFC gibt es da auch. Ja, ja. Gibt so ein paar interessante Sachen. So. Und da gucke ich hier und da mal rein, weil ich das einfach interessant finde, was die da so erzählen. Mhm. Und die machen ganz viel auch so, ne, kennst ja auch, das machen wir auch in den Seminaren teilweise, dass du halt irgendwie auch eine Videoanalyse hast und dann sowas da schiefgelaufen, ne, dass man da so ein bisschen drüber spricht, das machen die auch viel. So, und da merkst du ganz oft, dass dann um so Geschichten geht, wie ja, du sollst grappeln können, du sollst, all das sollst du irgendwie machen, aber dann geht es darum, wie verhält man sich als Team? Und das ist dann das, wo du sagst, okay, da wird dann das Trainieren als eingespieltes Team vor der Tür, als zwei Leute, die auf Streife sind, als Leute, die vielleicht auch einen Zugriff irgendwo durchführen. Und ganz besonders, wenn du dann auch sagst, zum Beispiel irgendwie Sonderzugriffskommandos oder so Geschichten, ne? Hm. Das ist nämlich auch das Thema, was dir dann immer auffällt, wenn es um das Thema Schusswaffe geht. Es ergibt keinen Sinn, Close Quarter Combat wie irgendwie, sag ich mal, irgendwie das, wie so ein SWAT-Team zu trainieren, weil die sind immer zu sechst. Es ergibt keinen Sinn, das alleine zu tun. Du brauchst ja ein Team, was eingespielt ist.
Ja.
Und dabei merke ich halt auch, okay, wie übertragbar ist das, was du jetzt in einer Gruppe von sechs Leuten machst, wirklich auf eine einzelne Person, die irgendwo bedrängt wird. Das sind ganz unterschiedliche Spiele, die wir da spielen. Und da ist auch so, es schadet nicht, wenn du quasi kämpfen kannst, schadet das im einen und im anderen Szenario nichts, das stimmt. Aber es sind komplett unterschiedliche Spiele, die wir gerade spielen. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Thema, was dabei so ein bisschen untergeht, ne, als Polizist. Eventuell werde ich dann irgendwo eingerufen, je nachdem, was der Anruf ist, kommen die ja dann direkt auch schon mit 5 Streifenwagen und dann ist es ein ganz anderes Verhältnis irgendwie. Das
sind mindestens 10 Leute.
Ja, weil letztens irgendwie auf dem Ebertplatz wie irgendwie so ein Einsatz, da standen ja irgendwie mit 5 Streifenwagen rum. Und dann bist du so, ja, da ist halt richtig dann für, ich glaube, es waren im Endeffekt 3 Leute, die da festgesetzt wurden. So, dann sage ich halt auch, ne, okay, cool, Situation kontrolliert, alles in Ordnung, wie auch immer, klar, ist aber was anderes, als wenn mich jetzt irgendwie in der Dunkelheit jemand anpöbelt. Das ist nicht die gleiche Situation.
Ja.
So, und da ist halt auch die Frage, okay, wie anwendbar ist es? Und das eben nicht im Sinne von nur der Perspektive auf, naja, ich muss ja angespannt sein, weil ich werde zu einem Einsatzort gerufen, sondern eben auch, wenn ich in einer Gruppe bin, ist mein Risiko, Schaden zu nehmen, was ganz anderes. Die Möglichkeit, mich da irgendwie reinfallen zu lassen und zu sagen, okay, ich eskaliere jetzt mit der Gruppe gemeinsam hoch, ist leichter. Und du hast ein ganz anderes Gefühl von Rückenstärkung, sag ich mal, wenn du da mit 5 Mann stehst oder sowas, als wenn du da alleine jemandem sagen musst, hör mal, finde ich jetzt gerade nicht so geil, was du hier abziehst. Mhm. Deswegen, also, das sind so Betrachtungsdinge auch vor der Tür, ne? Hatte ich jetzt in Barcelona-Situation, wo jemand irgendwie ausgetickt ist, ne? Die haben den zu dritt die Treppe hochgetragen, der war auch ziemlich besoffen, aber da merkst du auch, die waren zu dritt.
Naja.
Das ist kein fairer Kampf gewesen. Sollte auch nicht sein, weil dafür stehen die da.
Ja, ja.
Aber da merkst du, das ist nicht fair, das Ganze. Absolut. Auch wenn jeder Einzelne von denen das geschafft hätte, haben die das zu dritt gemacht.
Ja, jetzt hast du schon ein paar Mal Tür genannt. Wir wollen aber erst noch gerade noch vorweg ein bisschen auf den Soldaten eingehen, weil nämlich dann Anfang, so Ende der 90er, Anfang der frühen 2000er Jahre, ne, dann kamen dann halt so 2 weitere Prädikate für das Thema Gewaltkompetenz auf. Also wir halten nochmal kurz fest, wir haben, zuerst ging es los mit dem Schwarzgurt, dann ging es los mit
Polizei?
Ja, das, parallel lief das dann so und dann ging es los mit gesteigerten Schwarzgurten, also Schwarzgurtinflation. Ja? Ich habe den 30. Dan in irgendwas und wenn man dann natürlich noch parallel irgendwie eine Uniform getragen hat, zack, war man einfach noch glaubwürdiger. So, alles gut. Wie gesagt, es gab wahrscheinlich auch dann viele gute Polizisten drunter, aber auf der anderen Seite hast natürlich auch noch Polizisten, die immer noch an irgendeinem WT oder Jujutsu festhalten und wo ich einfach nur denke, jo, alles klar, vielen Dank. Ne? Ja, egal, auf jeden Fall, und ich rede jetzt nicht von BJJ. Ne? So. Ja, dann kam aber so Anfang der 2000er, ging es dann halt los und ich unterstelle so ein bisschen, das war halt auch so ein wenig dem Krav-Maga geschuldet, weil 1999 ging das los, dass so die erste Krav-Maga-Ausbildung war mit Amnon Maor und der, obwohl er ja mittlerweile so als sich zum Künstler weiterentwickelt hat, der malt voll die wunderschönen Bilder und in Israel soll er angeblich immer nur als der Karateka bekannt gewesen sein und nicht als der krasse Krav-Maga-Mensch. Muss der aber trotzdem Ende der 90er schwer auf die Kacke gehauen haben, so Sachen Military Krav-Maga und alles sehr hart und so weiter. So, dann 2005 gab es ja die erste Ausbildung von der IKMF, ne? Und ich glaube, so durch diese Einführung dieses Krav Maga und auch einfach diese logische Verbindung zum Militär, haben sich wahrscheinlich dann auch viele Soldaten für das Thema interessiert, haben dann da ihre Ausbildung gemacht und auf einmal war dann so die Verknüpfung da, ja, wenn du jetzt bei einem Soldaten Selbstverteidigung trainierst, ne, ja, dann bist du noch mal besser aufgehoben, ja. So, und wenn der natürlich dann auch noch Polizist ist und den 30. Dan hat, nee, komm, Scherz beiseite, aber ihr wisst, was ich meine, ja, so, dann ist immer die Frage wieder, genau wieder das gleiche Thema wie beim Polizisten, anderes Mindset, dass natürlich so ein Soldat, ja, wenn es jetzt, also erstens muss man ganz klar sagen, dass Zivilisten dem militärischen Nahkampf einfach viel zu viel Bedeutung zuschenken, ja. Und dann meinte zu mir auch mal jemand, der mehrere Afghanistan-Einsätze hatte, der Falli ist, der wirklich im Einsatz war, der meinte so, ey Dominik, ganz im Ernst jetzt, was muss mir alles passieren, dass ich in einem Close-Quarter-Kampf komme, ja, dass ich empty-hand gegen jemand anderen kämpfen muss, ja? Und er meint so, ey, ganz ehrlich, und dann ihr Zivilisten immer mit eurem militärischen Nahkampf, ja? Das hat ja auch der Rudi dann auch bestätigt, ne, in dem einen Ding. Der meint so, in den 90ern war das komplett rudimentär.
Und eben, naja, eigentlich willst du ja quasi auf gewisser Distanz schon irgendwie das Ganze irgendwie geregelt haben. Aber was ich auch da wieder interessant finde, ist der Gedanke von rein logistisch gesehen, wenn ich mal anschaue, wie jemand, der im Kampfsport richtig was reißt, ja, nehmen wir mal irgendwie so, sagen wir mal irgendwie so BJJ oder Luther Livre, irgendwie so ein Purple Belt, ja, darf selber ausbilden, hat ordentlich was drauf und kann auf sehr hohem Level Competitions antreten. Ist nicht das Höchste, was es gibt, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr solider, ausgebildeter Grappler irgendwo. So, da stecken mindestens irgendwie 5-7 Jahre mindestens Training drin, damit das da ist. Mhm. Kommt davon, wie regelmäßig du es schaffst, ne, wie fit du da schon vorher bist, ob du schon über dem Ringen warst. Aber sagen wir mal von null bis dahin. So, jetzt der Punkt, wenn du quasi bei der Bundeswehr antrittst, du fängst das mit deiner Grundausbildung an. Weißt du, wie lange die geht? Ich habe da gerade ehrlich gesagt gar nicht so einen Überblick. Aber es kann jetzt auch nicht irgendwie Jahre.
Das sind 3 Monate.
Genau. Nee,
die Grundausbildung sind 3 Monate.
So, Grundausbildung, dann Spezialisierung, so. Am Ende des Tages, du wirst halt keine 5 bis 7 Jahre da quasi konstant in einer Ausbildungssituation festhängen. Das heißt, der Punkt dabei ist, man muss auch bedenken, dass die Nahkampfausbildung ja wirklich auch nur einen kleinen Teil der gesamten Ausbildung irgendwie darstellt, den die Jungs da bekommen.
Und die auch nicht jeder bekommt.
Die,
Das ist ja noch der Punkt.
Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber du hast recht. Den auch nicht jeder bekommt. Du hast recht. Das ist
in dem Umfang. Ja. Es ist nicht wie bei den Amerikanern teilweise, die ja vor ein paar Jahren, gerade auch bei den Marines, da dieses BJJ mit Schlagen eingeführt haben. Man könnte auch einfach MMA dazu sagen, aber okay. So, wo man einfach sagt.
Dieses Marine Combat ist.
Ja, dieses Marine Combat ist. Wo die einfach sagen, ey, jetzt fangen wir mal an, hier richtig zu rangeln. Wo auch einfach so durch dieses Rangeln, Schlagen und so, die auch eine gewisse Aggressivität entwickeln sollen und auch jetzt nicht einen Drang, sich den Nahkampf zu suchen, aber einfach so eine gewisse Konditionierung, ja, und auch eine gewisse Fitness, so. Das hat sich ja auch geändert bei
denen. So geil fit halten, auch in dem Kontext. Ich merke das ja. Schnapp dir mal den durchschnittlichen irgendwie Ringer oder Grappler oder auch Boxer oder so, ist ja egal, ne, und mach mit dem mal eine Runde, ne, da wirst du danach echt aus der Puste sein und die machen das halt regelmäßig.
Ja.
Wenn du das halt irgendwie, sagen wir mal, ein paar Mal die Woche machst irgendwie im Rahmen deiner Konditionierung im laufenden Einsatztraining, nicht eben nur schießt und machst auch das und wie auch immer, da bleibst du auch am Ball und dann verbesserst du dich auch, aber das ist halt der Punkt. Wenn ich halt sage, das ist immer so ein Ding, zwischen der Grappling-Szene ist das so ein bisschen so ein Running Gag, oder ja, doch eigentlich schon, dass man halt sagt, es gibt so einige Leute, die machen so bis zum Blaugurt und dann verliert sich das so ein bisschen. Ne? Das kannst du auch nachvollziehen.
Entschuldigung, aber ich habe gehört, 80% der Leute, die mit BJJ anfangen, die erreichen noch nicht mal den Blaugurt. Ne?
Ja, ich meine, dass sie so mit dem Blaugurt irgendwie aussteigen. Das wäre so ein Thema, wo du merkst, und da ist dann so wo die harte Grenze, wo ein Großteil der Leute irgendwie abspringt. So, dann merkst du halt auch, so, einmal kommt es darauf an, wie schnell kriegst du den, ne? Und dann ist die andere Frage auch noch dabei, was machst du da eigentlich? Also wie bekommt man den da? Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber selbst da, okay, die haben dann da ein paar Jahre reingesteckt oder vielleicht so 2-3 Jahre wie reingesteckt, sind aber ihren Blaugurt. Alles in Ordnung. Jetzt kommt der Punkt, wenn du das damit vergleichst, wie lang die Ausbildung der meisten Leute diesbezüglich ist und davon ist das nur ein kleiner Bestandteil. Wie sollen die das Level eines Kampfsportlers erreichen im Rahmen der, allein durch Trial and Error, durch die Gewöhnung an den Druck, wie soll das stattfinden? In welcher Zeit soll das passieren? In den Marines habe ich das nämlich auch mitbekommen, dass es jetzt eine größere Rolle spielen soll. Aber auch da, das sind dann Leute, die sehr viel Aggression walten können. Ich habe mir ein paar der Drills angeguckt, ne? Wir haben mit dem Shari mich nochmal drüber unterhalten. Und da ist auch so, dass du siehst, okay, viele Aggressionsdrills, du willst die Leute schnell an den Mann bringen, das soll schnell irgendwie viel Aggression da reinkommen, ne? Gut, wenn die stark sind und dann noch ein bisschen Technik mitgeben und dann ist gut. Die werden in einem MMA-Sparring jetzt auch nicht wahnsinnig punkten irgendwie, ne? Außer mit Aggression. So, und da ist ja der Punkt, wo man sich halt fragt, okay, was ist deine Priorität dabei, wenn du einen Soldaten ausbildest und viel davon ist, gerade bei denen, die dann auch ein bisschen mehr Nahkampfausbildung bekommen, einfach grundsätzlich mit Aggression viel reißen zu können. Und dann wird das mit ein bisschen Technik angereichert, dann ist gut. Aber überschätzt da bitte auch nicht, was so die Nahkampfkompetenz ist, die da vermittelt wird, weil auch da, ich habe das auch mitbekommen, wo dann siehst, dann hat sie irgendwie so einen Ausbilder, der dann auch ein bisschen Krav Maga-mäßigen Kram unterrichtet, ne? Da gibt's zum Beispiel auch einen sehr guten Typen auf YouTube, sehr interessanten Typen, der Magnus, der quasi, heißt der Magnus? Magnussen? Irgendwie sowas? Der ist eigentlich ein Kletterer und der macht das aber immer wieder, dass er so Aufnahmeprüfung für welche Militäreinheiten macht.
Ach, ja. Ja, genau. Habe ich auch schon mal gesehen.
Und da siehst du halt auch, wie die ihm quasi vorher noch erklären, das und das ist wichtig, wie auch immer, du bist so, ja, das ist halt so sehr Standard Krav Maga-Programm in Deutschland, was der da irgendwie erklärt bekommt. Dann denkst du auch so, okay, das ist da für eine Sondereinheit, was die da erklären, ne? Und dann denkst du auch, okay, gut, wenn das Level ist, auf dem die da trainieren, das ist dann auch nicht mehr, als wenn du halt hier und da mal so ein bisschen Krav Maga gemacht hast teilweise.
Allerdings muss man dazu sagen, im Fernsehen wird auch nicht alles gezeigt.
Absolut.
Ne? Ganz ehrlich, also da gibt's ja so Dokumentationen von gewissen deutschen Spezialeinheiten, wo die immer noch mit Kettenvorstößen stehen, ja, und die machen seit Jahren keine Kettenvorstöße mehr, ne? Also von daher, naja,
okay. Aber du meinst so ein bisschen so eine Finte?
Ja, oder? Ja.
Ja, okay, das kann auch sein.
Genau.
Ja. Da will ich mir natürlich, da will ich natürlich niemandem Unrecht tun.
Ja, genau. So, ja, und dann, jetzt kommt es aber, wie gesagt, achso, nochmal, wie gesagt, es gibt gute Soldaten, die es schaffen, die so gut ausgebildet sind, aber meistens dann nicht über die Bundeswehr, sondern einfach privat sich haben so gut ausbilden lassen, dass sie es halt auch schaffen, so Parallelen zu ihrer Arbeit zu suchen und dann es natürlich auch hinbekommen zu sagen, hier, ich kann Lieschen Müller und Max Mustermann auch in ihren zivilen Problemen helfen, aber meistens sind das auch die Leute, die schon. Ich kenne einen Fall, der auch schon früher in seiner Jugend schon eine gewisse Gewaltkompetenz im Straßenkontext sich erarbeitet hat, ja. Und der dann
quasi. Ich immer weiß, über wen du redest, wenn du
ja,
so.
Natürlich. Aber darum geht's ja. Wäre scheiße, wenn wir in unserer Beziehung nicht wüssten, worüber wir reden, ne? Aber dann holt er quasi die Dinge aus der Kiste, ja, die er von früher noch hat. Plus seine guten Ausbildung und ist deshalb ein geiler ziviler Ausbilder, ne? Also für Zivilisten. So, aber okay, wie gesagt, es soll jetzt
die
nicht
Tatsache,
heißen,
dass er Soldat ist, qualifiziert ihn nicht automatisch dafür.
Genau, richtig. Das ist einfach das Ding. So, und jetzt kommt aber so ein Teil. Oh, jetzt kommt dann die nächste Steigerung. parallel entstanden mit dem Krav Maga, eigentlich mit diesem, ich nenne es mal, mit diesem Auftreten so ein bisschen des Reality-Based Self-Defense-Kontext, RBSD. Wenn ihr damit irgendwo in Amerika irgendwo diese Abkürzung sagt, RBSD, das ist wieder scharlachrote Buchstabe, euch lacht direkt jeder aus. Das Thema, man ist Türsteher. Ja, so. Das ist so ein Ding, ja.
Das ist aber auch eine Falle, finde ich, in die man leicht auch selber beim Training geben reinfällt, dass da wieder dieses Thema aufkommt, wo du auch immer gerne drüber sprichst, von wegen, naja, wenn ich jetzt ein 120 Kilo Türsteher mit einer Menge Ringererfahrung bin, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die gleiche Einschüchterungstaktik für jemanden irgendwie funktioniert, der mir da irgendwie als Trainee, sag ich mal, in die Bude reinläuft. Ne? Das ist eine Sache, wo ich auch selber immer wieder merke, dass ich gucken muss, so, hey, ne, das funktioniert für mich, das funktioniert für dich nicht. Das und das, ne, so ist anders, bla bla. Und das macht dann genau den Unterschied zwischen, du bist gut an der Tür, weil da ist ja auch teilweise Deeskalation und Sachen. Also so, eigentlich müsste das ja eine total geile Transferleistung sein von dem einen zum anderen. Ja, kommt aber drauf an, wie du da stehst, ne? Das ist wieder so Kontextgeburt.
Aber was halt so ein Ding war und was halt auch so dieses Ding mit dem Türsteher so aufgebaut hat, ja, das ging so Anfang der 2000er los, da gab es so einschlägige Personen aus dem englischsprachigen amerikanischen Bereich, was ja auch vollkommen okay ist und was aber total witzig ist, da könnte man auch mal eine Folge drüber machen, warum wir Deutschen eigentlich so auf Leute stehen, die von außerhalb kommen und die eigentlich teilweise gar nicht mit unseren Gewaltwirklichkeiten etwas zu tun haben, warum wir aber immer meinen, von denen etwas lernen zu können. Das ist echt eine interessante
Sache. Amerikanischer Kulturimperialismus. Wir glauben, das ist legiter als unser eigener Kram. Das ist ja genau wie mit Film und Fernsehen so.
Okay, wenn das so ist, das könnte schnell erklärt sein. Alles klar.
Das ist ein kurzer Podcast.
Vielen Dank. Okay, vielen Dank.
Obwohl, das kann ich auch über 3 Stunden ausführen.
Ja, das glaube ich. Schwarzschnitt. Ja, aber ist ja wirklich so, ne? So, und gut. Der Türsteher. Was halt das Krasse an dem Türstehertum ist, ne, da natürlich die Türsteherei auch jetzt nicht im professionellen Kontext, wie Bart es abwickelt, aber wie es halt auch so vor der Zeit, als man noch keinen 34a haben musste dafür oder so, ne, du warst ja auch sehr stark teilweise von Schwarzarbeit getrieben und man hatte ja jetzt nicht irgendwo dann ein Arbeitszeugnis bekommen oder hatte, damals gab es auch noch kein Facebook, wo man steht, arbeitet an der Türe. Sondern wenn jetzt heutzutage irgendwelche Leute aufschlagen und dann sagen, ja, ich war mal Türsteher 2 Jahre in Berlin, ja, und erzählt das jetzt in, was weiß ich, irgendwo im Schwabenländle oder in Köln an seine Krav Maga-Kunden, ja, ob da jetzt einer drin dabei ist, der sagt, okay, jetzt rufe ich mal gerade irgendwelche arabischen Clans an oder rufe irgendwelche 81er an und frag mal, ey, hör mal, kennst du den so und so? Der hat gesagt, der hat von 2,4 bis 2,6 in Berlin Türe gemacht, ja? Macht ja keiner. So, und wenn dann die Person auch noch ein bisschen tätowiert ist, ach, das tätowiert habe ich gar nicht nirgendwo hier stehen. Mist, wollte ich einfach mal sachlich sein.
Ich glaube, den hast du irgendwie auf Seite 3.
Wenn du dann auch noch irgendwo tätowiert bist und dann noch so ein bisschen, ne, so und dann noch so ein paar Türstehergeschichten erzählst, dann hast du natürlich auch direkt wieder dieses Street-Cred und dann ist natürlich möglicherweise Lieschen Müller und Max Mustermann einfach wieder beeindruckt. Und dann sind wir halt wieder genauso an dem Punkt wie eben mit den Schwarzgurten etc. Ne? Es geht halt immer darum, den Endkunden zu beeindrucken, ja. Das ist so eine zentrale Rolle, aber auch das eigene Ego, ne, und persönlichen Drang, sich dann halt selber zu profilieren. Das sind halt, ne, auch so Dinge. Und das Allergeilste, was ich mal erlebt habe, war, da wollte mir dann ein Soldat erzählen, was er für ein geiler Selbstschutztrainer ist. Und dann meinte ich so, ja, finde ich ja cool, aber du warst doch nur bei der kämpfenden Truppe und nein, es ist nicht der, den du jetzt meinst. Aber was hast du denn dann, was ist ein anderer, auch so ein Schaumschläger, der Scheiße erzählt. Und da meinte ich so, was hast du denn jetzt mit dem Soldaten, also mit dem Zivilisten zu tun, ja? Weil du bist doch Soldat, du bist ja angeblich aus funktionierenden Flugzeugen gesprungen und bla bla bla, ne? So.
Ich weiß sogar direkt wieder, wen du meinst.
Das ist ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber auf jeden Fall meinte der dann so, ja nee, in meiner Grundwehrzeit und in meiner Zeit vor der Bundeswehr, er ist damals mit 18 zur Bundeswehr gegangen, hatte er mir erzählt, ein paar Wochen vorher, hat er 2 Jahre vorher und dann auch noch ein bisschen in der Grundwehrzeit hat er an der Tür gestanden. Und dann dachte ich so, krass, der hat mit 16 angefangen, an der Tür zu arbeiten. Ne? Ja, aber dann wollte er quasi seine zivile Legitimation begründen für, ich kann auch Zivilisten ausbilden, weil ich habe in der Tür gestanden. So, und alle anderen im Raum direkt wieder so, ah ja, krass, der ist Soldat und Türsteher und war im früheren Leben mal Polizist und hatte mal den 30. Dan im Kung-Fu. Ja, so, und dann denkst du dir so, boah, die Superlative, ja. Der Superlative.
Das ist wieder auch so ein Thema, also der deutschen, ich hätte gern ich hätte gern hier irgendwie einen Schein gesehen, Kultur. Weil das Ding ist halt da im Endeffekt, also, wenn du das vernünftig vermittelst, wenn du das vernünftig erklärst, und das hat irgendwie alles Hand und Fuß, was die Person da sagt, dafür kriegt er ein Gefühl, wenn er da steht, dann ist das ja alles in Ordnung. So, er kann ja gemacht haben, was er lustig ist. Und wenn dann in Anführungszeichen nur Bundi gewesen ist, dann ist das auch in Ordnung, ne?
Ja, absolut.
Aber dann, ne, vielleicht einfach irgendwie mal nicht so, ich weiß nicht, ich war nicht beim Bund, so, und ich kann das auch irgendwie rüberbringen, das ist ja auch nicht das Thema. Das ist, man kann sich da ja auch irgendwie fortbilden, das ist alles in Ordnung. Ja. Ich musste da immer nur dran denken, jetzt wieder vorhin bei dem Thema irgendwie großer böser Türsteher. Es gibt irgendwie so einen Rapper aus Mainz, der irgendwann in einem Song irgendwie gesungen hat, irgendwie so, dass er immer noch Leute aus dem Gleichgewicht mit einer Klatsche bekommen, so quasi. Mhm. Ne? Und da merkst du halt so, das merke ich immer wieder auch im Kampfsport, dass so eine Kraft, so viel Gewicht, wie auch immer, das neigt manchmal dazu, dass man dann irgendwie technisch nicht so gut ist, weil man damit sehr viel Quatsch durchkommt, weil man einfach nur reißt. Mhm. Ne? Und da ist halt der Punkt, sei es jetzt im Rahmen Selbstschutz, Kampfsport, wie auch immer, du möchtest einfach jemanden haben, der wirklich kompetent rüberbringt, worum es eigentlich geht und das auch gut erklären kann. Und dann ist halt auch die Frage da, warum bist du eigentlich da? Was genau willst du eigentlich lernen? Willst du jetzt wirklich hier Fetzerei machen oder geht es darum, dass du halt sagst, so, hey, ich fühle mich gut vorbereitet und ich möchte eben auch irgendwie meinen deeskalativen Teil da drin haben, wie auch immer. Und wie oft muss ein Bundeswehrsoldat, sofern er denn auch mal dann Einsatz gesehen hat, und auch in der Kampfeinheit war es ja auch nochmal ein Thema, ne? Was eben auch in der Kampfeinheit überhaupt ist, weil man kann auch die gesamte Bundeswehrzeit irgendwie abgesessen haben.
In der Logistik war und die ist sehr wichtig.
Und nicht ein einziges Mal irgendwie einen Einsatz zumindest so praktisch aus einer Kampfperspektive gesehen haben und sich dann theoretisch trotzdem mit 20 Jahren irgendwie Bundeswehrkarriere irgendwie brüsten, ja. Ne? Geht ja auch, das kommt auch noch dazu. Aber wie oft muss ein Bundeswehrsoldat, der jetzt irgendwie in, sagen wir mal, einem Kriegsschauplatz wie der Ukraine eingesetzt wäre, wie oft muss der am Tag deeskalieren? Mhm. Wie oft am Tag muss der mit jemandem reden, um zu gucken, so, ey, weißt du was, vielleicht machen wir das jetzt einfach mal nicht. Ne? Mhm. So, wie oft findet das dann statt? Und das sind also Dinge, wie gesagt, man braucht einfach jemanden, der es kompetent vermitteln kann, was der Hintergrund der Person ist. Ist eigentlich scheißegal, solange die Person weiß, wovon sie spricht. Mhm. Und da ist so viel häufiger als nicht auch die, ich sag mal, auf Papierqualifikation echt nicht sonderlich viel wert, egal was dahinter steht. Ich kann 17 irgendwie Titel, Arbeitstitel oder Ausbildungstitel irgendwie da draufschreiben. Ich persönlich bin jemand, und das bist du bestimmt auch, aber ich bin einfach jemand, der sich einfach sehr viel mit dem Thema auseinandersetzt, sich sehr gerne im Bereich fortbildet. Und nicht alles, was ich dann Fortbildung mache, hat auch dann am Ende einen Titel, den ich irgendwo hinschreiben kann. Das ist ja auch wichtig. Also super viel von der Arbeit, die ich für die Arbeit, die ich hier mache, irgendwie mache, da kriege ich keinen Zettel für. Das ist eine Sache, wo ich einfach viel
kannst aber haben. Ich habe noch die Databäcker Urkundendruckerei.
Ich krieg
mit diesen geilen Grafiken, mit diesen Cliparts damals aus Word.
Du musst mal sehen, bei Scharia im Gym in Jerusalem, da hängt auch quasi so ein also offensichtlich, ne, aber so ein gefaktes Diplom quasi, dass er quasi in der, also sich Kick-Ass School für Motherfuckers oder so irgendwie sein Diplom gemacht hat, dann irgendwie so Harvard drunter. So, okay. Ja.
Kriegst du so eine Urkunde von mir mit einer riesen Aubergine drauf und einem Wasserspritzer. Der Aubergine-Instructor.
Weißt du, Tina, was abgeht? Ja. Aubergine ist ja schon Purple Belt.
Ja, okay. Ja. Naja, okay, also wie gesagt, jetzt haben wir die Entwicklung, jetzt sind wir so langsam so im Jahre 2010 angekommen, ne? So, und jetzt wird das natürlich langsam echt absurd, weil jetzt hat man natürlich diese ganzen bekannten Multiplikatoren oder teilweise vielleicht auch Mitbewerber von irgendwelchen Schulen etc. So, und jetzt haben wir folgendes Problem. Jetzt geht es auf einmal los, dass natürlich der eine die Superlative der Superlative ist und jetzt fangen auf einmal die ausgebildeten Multiplikatoren an, auch am Rad zu drehen. Nicht alle, aber manche. Ja,
ja, aber man muss dagegen rüsten.
Ja, man muss ja, ernst genommen, weil, ja. Und dann wollen auf einmal Leute haben Fake-Lebensläufe, die gefälscht werden. Und
solche Antiterror-Seminare im zivilen Kontext.
Ja, geben Antiterror-Seminare. Also das wurde dann wirklich immer und immer verrückter, ja. Wo dann auch wirklich man sagen muss, Die kämpfende Truppe bei der Bundeswehr ist wirklich so klein, vor allem wenn die dann anfangen mit irgendwelchen spezialisierten Einheiten. Da
die
muss
kennen
man,
sich alle.
Die kennen sich alle, ja.
Und wir kennen ein paar von denen. Das heißt, wir können das super schnell überprüfen. Das ist nicht
ja,
das Thema.
Ja, dann rufst du einfach an und sagst mal, kennst du den? Und dann so,
nein. Okay, alles klar.
Ja. So, und dann, ja, und dann denkst du so, Alter, was ist das denn? Ja. So, auf jeden Fall, ja, das ist, können wir schon an den Kopf fassen. So, und dann ging es halt immer weiter. Dann wurden halt, wie gesagt, Lebensläufe. Interessanterweise weniger behaupten die Polizisten, wie soll ich sagen, weniger haben sie diese Betrüger, so nenne ich sie jetzt einfach mal, geben aber weniger vor, Polizist gewesen zu sein, weil das irgendwie noch kleiner ist. Ne? Weil ich meine, jede Polizei hat ja, ist ja Landesgeschichte und die denken dann immer so, ah, wenn ich jetzt für einen krassen Polizisten oder von einem SIK ausgibst, ja, das ist zu klein, da kommt man noch schneller dahinter. Also wenn, sind es auf jeden Fall immer alle bei der Bundeswehr gewesen, ja, und haben da irgendwie so, also die mit den Fake-Lebensläufen. Mhm. Die wenigsten. Also ich habe noch nie von einem Fake-SIKler gehört. Falls ihr mal von einem gehört habt, schickt mir mal bitte einen Link. Würde mich echt mal interessieren, falls ihr da irgendwelches Material zu habt. Aber dann immer diese Bundeswehrschiene, ne? Was mir dann auch wirklich leid tut. Ich finde es einfach auch absolut respektlos gegenüber den Leuten, ja, die dann wirklich ihr Blut da auf den Schlachtfeldern verteilt haben, sind da gestorben, haben da gemacht, getan. Und die tun dann so, als wären sie irgendwie dabei gewesen, wären auch von diesen besonderen Kräften, nur um irgendwie Roswitha und Karl-Heinz zu beeindrucken, damit die dann in ihr Kraft-Mager-Training kommen. Ne? So,
es ist
und
einfach wie das Thema, wie ich, ich schneide mir einfach irgendwie einen schwarzen Gurt rum und sagst, da hängen 20
Jahre. Im Grunde ist es gleich, es geht wieder um Ego, es geht darum, sich auf dem Markt entsprechend zu positionieren. Ja, gibt ja auch Zivilisten, die angeben, sie wären offiziell bestellte Nahkampfausbilder der Bundesrepublik Deutschland. Dann wird es ja immer absurder, dann gibt es Landespolizisten, die irgendwie vorgeben, im Ukraine-Krieg gewesen zu sein und erzählen da irgendwelchen Geschichten, ne? So, wo du einfach nur denkst, ey Leute, da laufen Sachen ab, aber jetzt hat die Person halt Warcred, ja? Jetzt kann sie halt auf ihren Seminaren erzählen, wenn sie dann irgendwelche Combat Medic Sachen macht. Boah, damals im Schützengraben bei Ursk, ja, boah, da habe ich das und das gemacht und boah, und dann sitzen dann immer so. Ne? Und dann sind wir eigentlich auch bei dem Thema, wo wir nachher noch zu kommen, wenn wir so ein bisschen das Thema Soziopathie ansprechen, was das eigentlich alles über die Szene aussagt. Ne? Vor allem, ich meine, dass man dann Roswitha und Karl-Heinz noch blenden kann, okay, aber dass man einfach nur denkt, ey, da werden im Grunde Multiplikatoren, also Trainer von Ausbildern eigentlich verarscht. Und diese Trainer, die ja eigentlich Selbstschutztrainer sein sollen und die eigentlich auf Lug und Betrug eigentlich spezialisiert sein sollen, fallen darauf rein, aber nennen sich selber Selbstschutztrainer. Mhm. Also das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Naja, auf jeden Fall, was auch lustig ist, also auch so eine Geschichte, ne? So Leute waren Wing Chun Menschen, so hatten 25er Oberarm, ne? Ich meine, passt ja auch zur Holzpuppe. So, und dann, wie heißt es nochmal? Jan fängt schon an zu lachen. So, und dann auf einmal, ach so, jetzt fresse ich ein bisschen Stoff, jetzt fange ich an zu pumpen, jetzt mache ich mal ein bisschen die Arme dick, jetzt vertätowiere ich mir die Arme und jetzt lasse ich mir auf einmal wieder die wilden Türsteher-Geschichten einfallen, ja, keine Sau kennt die Person, aber ich bin Türsteher gewesen an den härtesten Türen, mhm, alles klar, dann ruft man da aus gewissen Bereichen einfach Leute an, die da in dem Bereich auskennen und die sagen, kenne man nicht. So, und dann denkst du ja so, ja, und ganz, ja, egal. Auf jeden Fall, das ist halt so diese, das war dann so ein bisschen die Essenz, ja, so der letzten 10 Jahre, ne, dass natürlich immer mal wieder auch wieder von irgendwelchen Kraft-Mager-Instruktoren irgendwelche Lebensläufe in Sachen Länge der Trainingsdauer gefälscht werden, ist halt auch immer so ein Ding, ne. Ich meine, ganz ehrlich, dann werden dann auf einmal, haben Personen auf einmal, geben die an, sie hätten, was weiß ich, über 4000 Stunden trainiert. Ja, sondern rechnest du das Ganze durch. Ich hab
nachgezählt.
Ich weiß es nicht.
Ich könnte nicht sagen, wie viele Stunden ich in meinem Leben trainiert habe.
Nee, man sieht es dir an, ne? Aber jetzt mal im Ernst, ich weiß es nicht. Oder ich 30 Jahre irgendwas Erfahrung und dann guckst du die Person an und denkst so, wie bewegt er sich? Ja, Entschuldigung, soll jetzt kein Bodyshaming sein, aber so wie du dich bewegst, du hast noch nie Kampfsport gemacht. Ja. So, aber dann wird halt auch, wenn man dann gar nichts vorweisen kann und sagt, okay, ich bin so ein Lappen, dass ich noch nicht mal behaupten kann, ich wäre beim Militär gewesen, dann wird gesagt, okay, dann habe ich eine krasse irgendeine Kampfsport-Vita, wo du einfach wieder denkst, ja, ja,
genau. Ich denke auch, also erstens eine Sache, die vielleicht euch dabei hilft, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr so jemanden vor euch sitzen habt. So bei Kampfsportlern, ne, man erkennt sich untereinander. Also gerade wenn man jemanden vor sich hat, der ein sehr hohes Level hat, man erkennt sich.
Hm.
Und das war zum Beispiel eine Sache, die ich sehr interessant fand, als der Mario irgendwie auch zur ICCS mit dazugekommen ist, wo er denkst so, ne, hat ja auch irgendwie super lange irgendwie selber eine Karriere im Kampfsport hinter sich, auch eine militärische Karriere und kommt dann irgendwie zum ICCS. Und du fragst dich so, okay, ist das so weltverändernd und gibt bestimmt Sachen, die ihm da auch irgendwie gefallen, aber was er mir irgendwann halt, oder was er halt irgendwie zu dem Thema auch mal gesagt hat, war eben, dass ihm gefällt, wie Scharia ausbildet und dass ihm einfach da auch dieser Gedanke von, okay, wie bringe ich das Wissen, was ich habe, jetzt eigentlich am Ende des Tages so an den Mann? Das heißt, Mario hat sich das Training angeguckt, was Scharia da gegeben hat und war so, okay, der hat ein sehr, sehr hohes Level. Das sehe ich, indem ich ihm beim Training zuschaue und ich sehe, was er erzählt und ich sehe, wie er es zeigt und ich sehe, was er da so macht.
Mhm.
Und der hat nicht gegen den gekämpft oder so. Es war einfach eine Sache, von wegen, man begegnet sich, man unterhält sich, man sieht, wie die Person sich gibt und man weiß irgendwann, wo man dran ist diesbezüglich.
Ja.
Das heißt auch bei sowas, ne, wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt euch einen Kumpel mit, der vielleicht irgendwie Kampfsport macht. Manchmal reicht das. Weil das Ding ist da in dem Bereich, wie gesagt, bei uns gibt keiner vor irgendwie fälschlicherweise 20 Jahre irgendwie, was weiß ich wo, in irgendeiner Spezialverwendung gewesen zu sein. Wir haben Leute, die auch irgendwie einen Hintergrund in dem Bereich haben, aber es ist halt eine Sache, keiner von uns würde sowas irgendwie fälschlicherweise behaupten.
Mhm.
Wenn das so wäre, würde das sofort auffliegen, weil der Punkt ist einfach, in dem Rahmen, in dem wir uns hier umgeben, man erkennt das einfach. Und wenn jetzt hier irgendwie Dom auf die Idee käme, guck mal, können wir eigentlich mal machen, ne? Hier so letztes Jahr die Bilder, wo ich irgendwie in Israel war und dann irgendwie so schön irgendwie so ein Falafel-Sandwich esse oder so, postest du auch irgendwo drauf, sagst hier, hartes, realitätsbasiertes Nahkampftraining, ja, alles irgendwie an der Front geübt und wie auch immer. Da bist du auch so, Alter, das kann keiner ernst nehmen. Wenn ich mich da hinstelle, dann sage ich mir irgendwie, was ist ich, was für ein militärischer Ausbilder. Das ist kompletter Schwachsinn.
Aber der Punkt ist aber der, guck mal, ich bin ja auch so ein bestes Beispiel dafür. Ne? Guck mal, ich habe 4 Jahre Thai-Boxen gemacht. So, wenn ich zu den Leuten sage, ich habe 4 Jahre Thai-Boxen gemacht, haben die direkt Kopfkino und stellen sich vor, ich wäre eine Mischung aus Bloodsport und Ong Bak. Und dann denke ich mir so, Leute, ich habe das trainiert, ja. Ich war recht schnell der Trainer, weil ich einfach 3 Sätze gerade aussprechen konnte und konnte dann vor allem für die ganzen Kunden, die dann eher aus meinen Räumen kamen, ja, aus meinen Lebenswirklichkeiten, konnte ich das dann auf einmal hervorragend übersetzen und rüberbringen. Also war ich auf einmal sehr relevant für das Training. So, ich habe sehr viel Sparring gemacht und bei meinen tschetschenischen, kurden, russischen Freunden, ja, weiß jeder, dass bei denen Sparring jedes Mal ein Endkampf ist, ja, Endgame, so, man kämpft quasi jedes Mal gegen Thanos. Ich persönlich habe noch nie bei einer Veranstaltung selber im Ring gestanden. Das habe ich auch noch nie irgendwie behauptet, ja. Ich habe immer am Ring gestanden, an der Linie. Ich habe die Leute vorbereitet. Ich habe selber Sparring gemacht. Ich habe bei dem Sparring wirklich schon viele Dinge auch gebrochen bekommen, weil wir uns so geballert haben. Es war wirklich einfach nur bescheuert. Aber trotzdem haben die Leute, wenn ich dann sage, ja, ich war 4 Jahre Thai-Boxen, dann haben die direkt Ong Bak vor Augen, ne? Oder hier Shuk Di. Wo du einfach nur denkst, boah, Leute, nee, ist nicht. So, und das ist einfach der Punkt. So, und wenn dann natürlich jemand kommt, ich kenne das ja dann, oh, ich bin Soldat, dann haben die genau den Film. Oder ich bin Türsteher. So. Und jetzt lass uns dann mal bitte wirklich zu dem Thema kommen. Ja, so die mögliche Höhepunkt aus Absurdistan, ja, dem Land der SelbstverteidigungstrainerInnen, ne? Wobei interessanterweise dieses Problem mit den Ego-Problemen, diese ganze Scheiße, basiert eigentlich in erster Linie auf irgendwelchen armseligen Männern. Ja, interessanterweise gibt es in dieser Szene auch Frauen, die halten sich aber schön unterm Radar, die machen einen guten Job, die übertreiben nicht, die machen das, was sie können und sind einfach authentisch, ja. Diese ganze Absurdistan-Geschichte, es ist ein Staat, ja, wo eigentlich fast zu 99% nur Männer leben. So, und das ist das große Problem. Der Punkt ist eigentlich der, also wie gesagt, der mögliche Höhepunkt aus Absurdistan, Soziopathie als Marketingstrategie, Fragezeichen. Ne? So, wie gesagt, ich möchte das jetzt
Here
nicht.
Here we go.
Ja, genau. Ich möchte, ja, wir haben jetzt noch 10 Minuten, ja. Ich möchte jetzt auch nicht, wie gesagt, der Person einen Vorwurf machen, die das behauptet. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gedacht hat, okay, ich habe jahrelang Türe gemacht, ja, und dass man dann natürlich, wenn man jeden Tag so wirklich irgendwelche wilden Sachen passiert, dass man dann irgendwann nicht mehr ans gute Menschen glaubt, ne? Dieser Spruch, ich glaube, er war sogar von Machiavelli, wenn du immer in den Abgrund schaust, schaut der Abgrund irgendwann in dich, so, dass das eher in diese Richtung gehen sollte, dass man irgendwann nicht mehr unbedingt der große Menschenfreund ist und irgendwie so einfach durch ist. Also ich habe da ja auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, der wirklich auch sehr viel so Personen kennt, die im Milieu so richtig rote, heiße Türen gemacht haben, ja, die nach 10, 15 Jahren einfach nur durch waren und Paranoia geschoben haben. So, ob das dann aber automatisch dann Soziopathen sind, ist die andere Frage. So, und jetzt, ich möchte das jetzt einfach mal kurz vorlesen, die Definition eines Soziopathen. Ja, Jan hat da auch mal drüber geguckt, der fand die gar nicht mal so schlecht. Und dann können wir uns ja einfach mal kurz noch die Frage stellen, was macht das denn überhaupt jetzt für einen Sinn im Selbstverteidigungskontext? Also, ein Soziopath ist eine Person, die unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leidet. Diese Störung ist durch ein tiefergreifendes Muster von Missachtung und Verletzung der Rechte anderer gekennzeichnet. Menschen mit dieser Diagnose neigen dazu, häufig die sozialen Normen zu verletzen, sind oft impulsiv und haben Schwierigkeiten, stabile Beziehungen aufrechtzuerhalten. Sie zeigen wenig Reue für ihr Verhalten und können manipulativ sein, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Soziopathie ist nicht gleichzusetzen mit gewaltbereiter Kompetenz, sondern beschreibt vielmehr eine psychische Störung, die oft mit einem Mangel an Empathie und einem stark eingeschränkten moralischen Urteilsvermögen einhergeht. Diese Eigenschaften machen es sehr fragwürdig, warum jemand diesen Zustand als positive Eigenschaft im Kontext von Selbstverteidigungstraining hervorheben würde. So, und dann
das heißt, die Distanzierung zum durchschnittlichen Kunden wäre. Das wäre quasi eine Sache, wegen so, ja, um das zu machen, was ich hier mache, musst du halt auch wirklich ein Störungsbild haben.
Ja.
Das ist halt eine Sache, wo ich sagen würde, okay, dann funktioniert das für mich nicht, was der da macht.
Ja.
Das ist so, es würde mich als Kunden wahrscheinlich eher abschrecken, aber das ist halt so ein Thema, was generell ein bisschen das Problem ist. Ich glaube, das ist so ein Ding von wegen, ich bin hart, ich bin cool, so, das kann man dann irgendwie irgendwo draufschreiben und dann ist das irgendwie in Ordnung. Das Ding ist, eine soziopathische Diagnose, also im Diagnostikschlüssel gibt es eine Soziopathie eigentlich nicht, ne? Wie du gerade gesagt hast, es gibt halt eben sowas wie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung. Die hat ganz klare Parameter, ab wann du die erfüllst und wann du die nicht erfüllst. Also da gibt es halt Tests für, du sagst, okay, an oder aus, ne? Da gibt es halt eine Schwelle für. Weil da muss man auch bedenken, ne? Also es ist nur ein Krankheitsbild, was ich auch kodieren kann, weil so funktioniert Psychologie einfach. Man hat so ein bisschen das und mal das Störungsbild so beschrieben. Und da kann man sagen, das passt sehr gut da drauf. Vielleicht nicht 100%, aber 90%. Das passt rein, dann ist das. So. Ist ja auch ein bisschen arbiträr gesetzt, aber so funktioniert das.
Ist okay.
So, das Ding ist halt, sobald ich...
Ich finde das gut, dass du das so erklärst mal, damit das auch die Leute verstehen, die halt nicht so da tief in dem Thema drin sind.
Und Psychopathen und Soziopathen sind Sachen, das wird schnell um sich geworfen, weil das sind so Begriffe, die hören sich geil an. Da meint man irgendwie viel abbilden zu können und keiner weiß so richtig, was es bedeutet. Mhm. Und dann steht es so, also gerade wenn man das Thema Psychopathie spricht, weil auch da gibt es wieder Beispiele, die, es ist ein bisschen komplizierter das Ganze, aber da geht es normalerweise um jemanden, der, ne, da sind gewisse narzisstische Züge drin, da gibt es so ein paar Sachen, die da erfüllt sein müssen, aber geht es normalerweise um jemanden, der sehr gut versteht, wie mein Umfeld funktioniert und der rücksichtslos das Umfeld ausnutzt, um seine eigenen Ziele zu erreichen, aber das ist sehr kalkuliert. Und ein Soziopath ist davon gefährdet, also zumindest die, ich sag mal so das, was man in der Psychologie darunter so zusammenfasst, beschreibt eigentlich jemanden, der eine Impulsstörung hat. Dabei geht es darum, dass ich merke, so, das sind Menschen, die, wie du zum einen gerade meintest, oft kein Verständnis davon haben, so ein moralisches Ding von, ich sollte den jetzt vielleicht jetzt nicht hier abräumen, wie auch immer. Aber zum anderen ist es halt so, Menschen, die einfach aus dem Nichts explodieren, aber auch irgendwie nicht wirklich mit einem guten Grund oder die Spaß daran haben, anderen Leuten irgendwie Schaden zuzufügen. Aber das ist alles eine impulsive Geschichte. Und da ist auch sehr interessant, wenn man sich da mal irgendwie Statistiken im Bereich Verurteilungen anguckt, da findet man viele Menschen mit soziopathischen Zügen. Psychopathie ist viel seltener als das. Soziopathie ist weiter verbreitet und oftmals auch eine Reaktion auf, oder was ist eine Reaktion, aber ein geschaffenes Krankheitsmuster, also etwas, was irgendwie im Laufe der Zeit sich entwickeln kann. Aber dabei geht es eben ganz oft darum, dass jemand sich einfach zum Verrecken nicht am Riemen reißen kann. So, wenn ich das jetzt als mein Aushängeschild reinhänge, also ein Soziopath hat zum Beispiel in einem Militär nicht zu suchen, weil dem kannst du nicht vorgeben, du machst dann das. Ein Soziopath ist kein gutes Werkzeug für dich, wenn du ihn quasi in einem Einsatzgebiet einsetzen möchtest, weil ein Soziopath hat sich dahingehend einfach, kann sich da nicht portionieren. Das ist keine positive Eigenschaft, gerade im zivilen Kontext.
Ja.
Und du willst auch keinen Soziopathen an deiner Tür arbeiten lassen.
Ja.
Weil wenn der irgendwie jetzt gerade einen schlechten Tag hat oder da jetzt gerade irgendwie falsch angeguckt wird, dann ist jetzt auf einmal irgendwie Abräumaktion angesagt. Das ist niemand, den ich irgendwie auf Kunden loslassen würde, als, ich sag mal, Club-Eigentümer. Würde ich aber auch irgendwie nicht als Trainer haben wollen. Das ist keine gute, also das als Aushängeschild auf mein Training draufzuhängen, ist nicht etwas, was gute Werbung ist.
Ich weiß auch nicht, was ihn da geritten hat, ganz ehrlich. Ich gehe davon aus, weil viele von den Dingen, die wir jetzt gerade hier aufgezählt haben, entsprechen ihm gar nicht. Ja, es ist einfach, immer wenn ich ihn kennengelernt habe, war er ein total netter Kerl, mit dem konnte man richtig Spaß haben, mit dem konnte man Blödsinn machen, immer Spaß, man konnte sich über alles mit dem unterhalten. Das war dieses Ganze, ja, ich weiß nicht, also entweder hat er mich die ganze Zeit manipuliert, ich habe es nicht gemerkt, für sein Spiel, ja, sein Böses, also ganz ehrlich, ich glaube es einfach nicht. Ich glaube eher, er hat das da irgendwie, unglücklich definiert oder irgendwie sich so, irgendwie hat er eine komische Definition, die aber gar nicht so dem wahren Bild des Soziopathen entspricht. Ich weiß es nicht. Also ich empfinde ihn halt so nicht. So.
Soziopathen sind klassisch die Leute, die Außenspiegel abtreten.
Ja, okay. So. Habe ich noch nicht. Aber okay.
Aber ich finde, das passt ganz gut zusammen.
Ja. Aber ich habe halt dann auch in meinem Text halt reingeschrieben, ne? So, und ihr kennt mich jetzt. Und dann ist natürlich wieder dieses Ding, was ist denn jetzt die Steigerung davon? Ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, vor allem, muss man sich mal vorstellen, so, ich sitze bei meiner Oma sonntags am Kaffeekränzchen und erzähle, boah, stell mal vor, ich trainiere jetzt Selbstverteidigung. Und die so, ja, wie ist denn dein Trainer? Boah, Oma, das ist so toll, ein echter Soziopath, ja, boah, das ist so toll, bei dem zu trainieren, diese narzisstischen Züge, ne, fantastisch, ja, der Soziopath, ein Traum, ja, so, und die Oma, ey, der ganz ehrlich,
mich immer an, wenn ich 2 Minuten zu spät bin. Das ist super.
Und die Oma so, denkt einfach nur so, alter Schwede, was ist bei dir genetisch falsch gelaufen? Ne? Also irgendwie ist bei dir unsere DNA aber geendet, mein Freund. So, wird es wahrscheinlich nicht aussprechen, aber die Oma denkt sich das. So, und dann denkst du einfach nur so, Leute, ne, was hat das für Ausmaße? Und vor allem, wen spricht das denn bitteschön an? Ja, was ist das denn hier? Ist diese Selbstverteidigungstrainer-Szene irgendwie, also die Leute, die sowas ansprechen, haben die selber? Ich weiß es nicht, aber man muss sich mal vorstellen, ja, jetzt mal angenommen, er würde es ernst meinen, was ich einfach nicht glaube. Und diese Typen, die da hingehen, die es auch noch gut finden, haben die alle eine psychische Störung? Haben die selber ein Problem? Die müssen ja selber voll einen an der Klatsche haben, rein theoretisch, ja? Weil, Leute, wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie, oder es ist einfach wieder dieses gefährliche Halbwissen, ja, dass man gar nicht weiß, was ein Soziopath eigentlich ist und man denkt, das wäre was Cooles, aber was sagt das dann schon wieder über die Trainerszene aus? Was sagt das über die ganze Selbstverteidigungs- und Combative-Szene aus? Und jetzt kommt es auch noch, wo kommt denn dann irgendwann die Steigerung, ja? Muss man jetzt demnächst, vor allem diese ganzen armen Irren aus den letzten 10, 14 Jahren, die schon irgendwelche Militärgeschichten gefaked haben, die Türstehergeschichten gefaked haben und jetzt ist auf einmal die neue superlative Soziopath zu sein. Die müssen sich ja wieder was Neues einfallen lassen. Was muss man denn dann demnächst behaupten? Ich bin Kriegsverbrecher. Ich habe mindestens 3 Dörfer niedergebrannt, ja? Und
ich bin Experte für Napalm.
Genau, ja. Ich brenne für meinen Job und vor allem meine Kunden. Ja, jetzt mal im Ernst. Oder ich war mindestens Diktator von Absurdistan und habe da Minderheiten einfach niedermetzeln lassen. Und jetzt bin ich qualifiziert, um einen VHS-Selbstverteidigungskurs zu geben. Boom, Baby, ja. Ey, ja. Und irgendwann bist du bei Thanos, ja, wie der Typ hieß, ja. Und irgendwann geht's nicht mehr drüber. Ja, irgendwann musst du erzählen, ja, ich entwickle irgendwelche komischen Viren und hoffe, die ganze Menschheit verreckt und jetzt zeige ich dir aber, wie man gegen einen Vergewaltiger vorgeht. Ey Leute, ja, das ist das, was wir meinen, ja, mit diesem Absurdistan und mit diesem Ding. Was sagt das eigentlich über die Szene aus? Wie sehr haben wir hier eigentlich einen an der Klatsche möglicherweise? Das müssen wir einfach mal bitte selbstreflektiert betrachten, ja,
ja.
Und es geht jetzt wirklich nur um Selbstreflexion, ja. Leute, ihr wollt, dass Menschen, die ein Problem haben mit Gewalt etc., dass die sich an euch wenden, dass die euch vertrauen, dass ihr eine stabile Konstante seid, ja, und dann kommt ihr mit sowas an. Also ganz ehrlich, da tue ich mich echt so ein bisschen schwer und ich finde es echt schade und ich will jetzt echt nicht mich über euch erheben und sagen, ja, ich bin was Besseres als ihr, sondern ganz ehrlich, was ich hier gerade mache, ist, ich möchte so ein bisschen mein persönliches Ansehen retten. Ja, ich lebe davon und ich lebe davon, dass Menschen den Job, den ich mache, für ernst nehmen und nicht, dass nachher die Großteil der Menschheit einfach nur denkt, Selbstverteidigungstrainer sind absolute Oberspinner. Ja, deswegen.
Zu deiner Frage, welche Demografik denn bei so einem reinkommt. Weißt du, wo Soziopathenkonzentration auch sehr hoch ist?
Wo?
Luden.
Ja, im Milieu, okay.
Vielleicht erklärt das ein bisschen was.
Ja, ich weiß vielleicht. Nicht.
Nee, aber ich glaube auch, ich meine, das ist so ein Ding von, man muss da cool wirken und es ist so ein Ding. Ich glaube nicht, dass es da jetzt wirklich irgendwie so ein Thema ist, wegen so, ich bin Soziopath, lernt das jetzt von mir. Aber ich glaube, da gibt es einfach immer mittlerweile in dieser Szene so ein Gefühl oder, ich sag mal, ein Anreiz dahin, sich immer stärker so zu inszenieren, dass du dann irgendwann bei sowas landest. Also ich glaube auch nicht, dass er das böse meinte oder
nein,
das so genauso meinte,
nicht.
Sondern es ist einfach ein Thema von mir so, ich bin ein ganz harter Kerl, ich bin eiskalt, ich mach das und das und dann ist gut.
Man könnte ja einfach, man hätte auf dem Buchtitel hinten drauf schreiben können, pass auf Leute, ich bin ein netter Kerl, ja, ich rette Hundewelpen und wenn ich sehe, dass eine Antilope von einem Löwen in einer Tierdoku gefressen wird, dann heule ich, ja, aber wenn ich nachts durch irgendwo langlaufe,
meine Tochter packt, dann ist vorbei.
Genau, oder wenn mich jemand angreift und es muss sein, dann bin ich halt wehrhaft, ja, dann mache ich halt mein Ding, ja, das wäre auch okay, ja, das wäre ehrlich, das wäre cool, aber ich finde diese Begrifflichkeit einfach, es geht nicht mal wirklich, wie gesagt, um diese Person als eigentlich, sondern es geht einfach nur darum, dass dieser Begriff da reingeworfen worden ist und jetzt alle denken, boah, jetzt muss man auch noch ein Soziopath sein, krass.
Also falls wir nächste Woche damit werben, dass wir auch alle Soziopathen sind, wisst ihr, was passiert ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und denkt dran, wir brauchen noch ein Falafelbild von mir.
Falafelbild?
Aus Israel.
Ach so, damit du dann als Falafel
Nachkämpfer. Dann kriegen wir noch den Frontencredit dazu.
Auf jeden Fall, ja. Hey, jetzt mal ernst. Ja, gut, pass auf. Ihr Lieben, bevor wir uns jetzt da noch reinsteigern, ne, wie gesagt, es ist nichts gegen die Person. Wir glauben, dass die da irgendwie, ich weiß nicht, das irgendwie falsch definiert hat, ja, und aber wir mussten einfach mal drüber sprechen. Ja, es musste einfach mal ausgesprochen werden. Einfach, das war quasi mein persönlicher Selbstschutz. Das war mein Selbstschutz, einfach um mich abzugrenzen, um mich zu positionieren, nicht zu erheben, aber einfach nur zu sagen, pass mal auf Leute, das geht nicht. Ja, und das ist auch Selbstverteidigung, weil ich muss hier mein Business schützen, ich muss meinen Ruf schützen und wenn das nachher da solche Ausartungen annimmt, ja, dann haben wir ein Problem. Ja, dann habe ich vor allem auch ein Problem und alle anderen, die seriösen Job machen und die nicht mit Superlativen arbeiten, sondern einfach nur mit sauberen, ehrlicher Arbeit, ja. So, das war's. Hast du noch was auf dem Herzen, Schatz?
Nee, ich bin zufrieden.
Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.